Herzlich willkommen zu dieser aktuellen Podcast-Folge. Ich habe diesmal Christina Mertens bei mir zu Gast. Wir kennen uns jetzt mittlerweile auch schon seit über 14 Jahren. Sie ist eine Gründerin, sie hat einen eigenen Podcast und aktuell ist sie bei Everstocks unterwegs, weshalb wir uns generell viel über den Bereich Fulfillment unterhalten haben, darunter auch FBK, Fulfillment bei Kaufland, was ich eine sehr lustige Wortschöpfung von ihr fand. Und haben darüber hinaus über die Bewegungen der E-Commerce-Szene gesprochen, was überbewertet ist, was sie von Temu und Shein hält. Sie hat dazu auch einen sehr interessanten Selbstversuch gemacht. Aber wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn euch das Ganze irgendwo einen Mehrwert geboten hat, dann lasst doch bitte ein Abo da. Und wie immer könnt ihr das Ganze auf den aktuellen Podcast-Kanälen verfolgen oder, falls ihr das Ganze auch visuell begleitet haben möchtet, auf YouTube. Deswegen jetzt direkt in die Folge rein und viel Spaß beim Zuhören. Perfekt. Herzlich willkommen, Christina. Wir haben uns ja schon ein paar Mal gesehen, sind auch hier zusammen in München aufgewachsen. Und ich würde sagen, obwohl du ja einige Follower auch auf LinkedIn hast, vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor für die, die dich noch nicht kennen.
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, vor allem, weil wir ja schon alte Freunde sind und uns schon seit 14 Jahren wahrscheinlich kennen, ja, so stimmt. Ungefähr. Ich bin Christina. Ich bin seit circa 7 Jahren allgemein im E-Commerce unterwegs, habe mich nach dem Bachelor mal eine Zeit lang selbstständig gemacht und eine Plattform aufgebaut zur Vermittlung von E-Commerce-Dienstleistern zusammen mit einem meiner besten Freunde. Und so bin ich irgendwie in diese Industry gerutscht und habe auch echt coole Kontakte gemacht. Und irgendwann habe ich die Selbstständigkeit dann aufgegeben, weil das Modell an sich, was wir da hatten, ist mir dann irgendwann ein bisschen zu langweilig und eintönig von der Arbeit dahinter geworden. Und irgendwie dachte ich mir so, so mit Anfang, Mitte 20 nochmal was anderes machen wäre irgendwie cool. Und nachdem ich mich damals sehr stark um das Thema Content Marketing gekümmert habe und sehr, sehr viele Texte geschrieben habe, unter anderem zu den Bereichen Logistik und vor allem Fulfillment, hat es mich dann irgendwie auch in die Logistik verschlagen. Also ich bin jetzt seit, ich glaube, 2,5 Jahren ungefähr im Fulfillment-Bereich unterwegs, war erst bei einem UK-Provider und bin dann letzten November bin ich jetzt zu Everstocks gewechselt, wo ich aktuell auch noch bin. So, ich glaube, das ist ein guter, kurzer Abriss.
Sehr cool. Ja, optimal. Ich habe mir das in der Vorbereitung natürlich kurz angeschaut. Mir war das gar nicht so bewusst, dass du auch selbst mal Gründerin warst. Hast du das Vollzeit durchgezogen oder war das neben dem normalen Job?
Ja, also es war, als wir das angefangen haben, war ich gerade so in der Phase, wo ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, also ziemlich am Ende meines Studiums und damals schon BWL studiert, weil ich nicht wusste, was ich machen will und dann wusste ich auch nicht so ganz, was ich nach dem Studium machen will, hatte aber schon erste so SEO- und Content-Marketing-Erfahrung und dann hatte mich mein bester Freund eben gefragt, ob wir das machen möchten und dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Und dann habe ich das Vollzeit gemacht, habe dann irgendwann währenddessen noch angefangen, Marketing auch im Master dann zu studieren. Das war jetzt weniger mein Herzenswunsch, als meine Familie mich bisschen zu beruhigen, die zwar meine Selbstständigkeit unterstützt hat, aber immer so ein bisschen so, oh Gott, was ist, wenn das schief geht? Die arme Christina hat dann gar keinen Masterabschluss und dann habe ich das berufsbegleitend noch studiert. Ja.
Cool. Habt ihr da, also vielleicht, es ist ja grundsätzlich eine Plattform, die einfach Dienstleistungen rund um Amazon vermittelt an Leute, die das suchen. Habt ihr das voll gebootstrapped oder habt ihr richtig mit Investoren und allem drum und dran das hochgezogen?
Haben wir voll gebootstrapped, wie man so schön sagt. Okay. Also es klingt immer so fancy. Am Ende waren wir einfach nur zwei junge Leute mit, keine Ahnung, 5 Freelancern. Also Tobi, mein Geschäftspartner, hat bei Zermondo, so hieß die Plattform, oder heißt sie immer noch, weil die gibt es immer noch, ist auch immer noch erfolgreich. Er hat mehr so den Tech-Part gemacht und alles im Hintergrund, auch viel Strategie. Dafür war ich, glaube ich, damals noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren. Und ich habe alles im Frontend, könnte man sagen, gemacht. Also ich habe den gesamten Content erstellt, da habe ich erste Podcast-Erfahrungen gesammelt, weil wir auch einen Podcast hatten und vor allen Dingen Sales. Also eigentlich jeder Dienstleister, den du heute noch da auf der Website siehst, habe ich akquiriert, bis vielleicht auf 5 oder so. Also irgendwann gab es dann auch einen guten wie sagt man so schön, Flywheel-Effekt. Und die Leute haben sich auch abgesigned, ohne dass ich mal mit denen gesprochen habe. Aber so die ersten 200, 300 Dienstleister kamen durch harten Cold Outreach über LinkedIn.
Sehr stark. Ja, sehr stark. Denn die Phase des Startups kenne ich auf jeden Fall auch.
Ja, das denke ich mir.
Und Bootstrap klingt cool, aber es heißt auch viel Nudeln mit Pesto.
So ist es.
Aber mei, da muss man durch.
Ja, witzigerweise haben wir am Anfang gar kein Geld damit verdient. Wir hatten so dieses klassische Henne-Ei-Problem von jeder Plattform. Also wir wollten ja Merchants, Amazon-Seller auf die Website bekommen, die Dienstleistungen suchen und die Dienstleister. So, jetzt will aber kein Dienstleister auf die Website, wenn keine Seller da sind und keine Seller, wenn keine Dienstleister da sind. Haben wir uns für den klassischen Freemium-Ansatz entschieden und gesagt, gut, die ersten 100 machen wir for free. Und schauen, dass wir erstmal Traction auf die Seite bekommen und dann bepreisen wir das Ganze irgendwann. Das waren am Anfang auch richtig süß, irgendwie so $10 im Monat oder so. Aber ich sag dir, diese erste Stripe-Auszahlung von 9,99 €, ja, die hat auf jeden Fall geschmeckt. Genau, und das war so ein bisschen die Herausforderung, vor der wir dann am Anfang standen. Und genau, wie du schon sagst, also Bootstrapped immer eine lustige Erfahrung. Und nachdem wir dann damit noch kein Geld verdient haben oder sich halt die 5 €, die dann mein Anteil vor Steuern gewesen wären, nicht wirklich eignen, um zu leben, habe ich dann sehr viel gefreelanced und ich hatte die wildesten Kunden.
Ah, okay.
CBD-Shops, dann ein Schädlingsbekämpfer, was hatte ich da alles dabei? Verpackungsdienstleister für ganz wilde Unternehmen durch die Bank habe ich da Content Marketing gemacht noch zu der Zeit.
Ja, cool. Die CBD-Shops, die sind wir haben ja am Anfang NFTs mitgemacht. Und als das so im Hype war und jeder damit Geld verdienen wollte, kamen genau diese CBD-Shops auch alle zu uns, haben gesagt, hier, ich mache sowas, meine Zielgruppe braucht das. Es waren dann alles so sehr semi-seriöse Anfragen, die wir auch dann deswegen nicht angenommen haben, aber das scheint ja irgendwie für uns so einen Zusammenhang zu geben zwischen CBD, Gras, das in irgendwelchen anderen europäischen Ländern gerade legal geworden ist. Kenne ich. Das heißt, um das Thema abzuschließen, die Plattform gibt es noch und dein Kumpel zieht das weiter durch?
Genau, also
oder
der hat...
das auf Autopilot?
Es ist quasi auf Autopilot, also viel cool. Muss er da nicht machen. Außer ab und zu mal die Zahlungen einziehen, glaube ich, und mal hier und da an der Strategie schrauben. Aber es ist nicht sein Haupt-Income-Stream.
Okay, cool. Genau, du bist jetzt ins Angestelltenverhältnis rübergewechselt zu Everstocks. Erzähl doch dazu gerne mal ein bisschen, was ihr macht, an wen sich das richtet und vielleicht auch so ein bisschen, was euch unterscheidet.
Also Everstocks ist ein digitaler Fulfillment Solution Provider. Das klingt jetzt immer fancy. Unterm Strich sage ich immer, wir machen halt Fulfillment. Ist irgendwie tatsächlich leichter zu verkaufen, als immer mit großen fancy fluffy Buzzwords zu kommen. Also was wir gemacht haben ist, wir haben ein sehr großes Netzwerk an erfahrenen Logistikpartnern, also wirklichen Warehouses, die wir nicht selbst ownen und die wir auch nicht selbst operieren, haben die aber angeschlossen an unsere eigene SaaS, die über die letzten 6 Jahre oder was entwickelt wurde, die es Merchants eben ermöglicht, all ihre Sales-Channel anzuschließen, aber auch ERP oder sonstige Tools, die nutzen und diese dann wiederum mit den Logistikpartnern zu verbinden, die wir im Netzwerk haben. Heißt, es sieht so aus, Kunde kommt zu uns, sagt, ich verkaufe irgendwie 10.000 Kaffeetassen im Monat, mein Zielmarkt ist Deutschland, möchte auch erstmal nicht expandieren, vielleicht in 2 Jahren in UK. Wie könnt ihr mir da helfen? Und dann sagen wir, hey, voll cool, danke für die Anfrage. Überlegen uns dann, wer von unseren Logistikpartnern, die halt teilweise so seit 60, 70, 80 Jahren im Geschäft sind, hat denn Erfahrung in dem Bereich, ist gut im Handling von fragilen Waren, wo haben wir gute Erfahrungswerte? Sagen dann, hey, der könnte passen. Fordern ein Angebot an, der Kunde sagt dann, okay, ja, das passt preislich eigentlich super gut. Und dann sagen wir, alright, dann gehen wir in die nächsten Steps, dann kriegt er eine Demo von der Software, dann lernt er auch den Logistikpartner kennen, das ist uns auch sehr wichtig, wir machen kein Subcontracting, also es ist nicht so, dass wir die Logistikleistung unter dem Everstocks-Namen verkaufen, sondern uns ist sehr, sehr wichtig, dass der Merchant direkt zum Warehouse auch einen Ansprechpartner hat, weiß, wer das ist, wer dahinter steht, dass er da jederzeit vorbeikommen kann und seine Ware sehen kann, das ist bei manchen Anbietern eben nicht so. Und zusätzlich schließt er mit uns den SaaS-Vertrag ab. Und wir bilden quasi die Plattform, die Schnittstelle in der Mitte zwischen Warehouse und Merchant und verstehen uns als eine integrierte Fulfillment-Lösung zusammen mit unseren Logistikpartnern und der Software. Genau.
Ja, sehr cool. Also ich nehme das ja auch immer in die Kundengespräche mit, auch wenn es jetzt nicht mein Fachgebiet ist. Aber was ich bei euch wirklich cool finde, ist, dass ihr zum einen die Schnittstelle mitbietet, also die Technik zwischen den beiden, und dass man halt ein Matching zu einem passenden Warehouse bekommt. Also für alle, die mal auf die Everstocks Website gehen, sieht man, dass ihr sehr unterschiedliche Kunden habt, die von Lebensmittel bis hin zu tatsächlichen Produkten gekommen, was ja am Ende super unterschiedliche Anforderungen auch sind. Und das finde ich wirklich cool. Ihr agiert jetzt in welchen geografischen Bereichen? Also ist das Fokus auf Deutschland oder wo seid ihr da schon unterwegs?
Also generell EU. Unser stärkster Markt ist Deutschland nach wie vor, aber wir machen Deutschland, Holland, Spanien, Italien, Frankreich, Belgien. Ich glaube, es sind alle in der EU. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Da machen wir aber auch, was sehr, sehr gut geht, UK und USA. Also gerade UK ist meistens der erste Expansionsmarkt, wenn typischerweise Dach-focused Marken oder EU-focused Marken sagen, okay, sie wollen auch mal über den Teich gucken, dann gehen die wenigsten direkt in die USA, sondern die meisten sagen, okay, wir machen UK, ist ein sauattraktiver Markt. Und wenn du einen Fulfillment-Dienstleister hast, der sich auch gut mit Regulatorien auskennt und auch gut mit den Versanddienstleistern vor Ort, einfach das ganze Marktsetting kennt, dann ist das eigentlich sehr easy, gerade mit uns diesen Markt quasi zu unlocken. Und dann ist meistens der nächste Schritt USA. Und also man kann uns sowohl für ein Warehouse nutzen, aber ich sag mal, da, wofür wir richtig brennen, ist so Multi-Warehousing. Also wenn wir Kunden haben, die uns halt in Deutschland und in UK und Italien nutzen zum Beispiel. Also es sind bei uns auch klassische Fälle, so klassische Expansionsfälle, die wir dann mitbetreuen und eben mitmachen. Und wir sind dann halt immer der eine Ansprechpartner. Also wir haben Kunden, die haben irgendwie sind aufs Dreifache gewachsen in zwei Märkten und haben trotzdem noch dieselbe Anzahl an Operations-Mitarbeitern, weil durch unsere Fulfillment-Lösung so viel manuelle Arbeit auch wegfällt, dass es wirklich easy handelbar ist von ein paar wenigen Leuten und dass du eben du hast ja immer Kontakt zum Warehouse, aber du hast auch immer deinen einen Account-Manager auf Everstocks-Seite, statt dass du dich halt jetzt irgendwie mit 5 unterschiedlichen rumschlagen muss und 5 unterschiedliche Systeme und dann sind 5 der Sports und es ist wirklich absolute Katastrophe, am Ende dann auch wirklich geil datengetrieben arbeiten zu können, und genau diesen Pain nehmen wir halt damit weg.
Ja, total. Jetzt hast du mehrere gute Punkte angesprochen. Der erste, der mich noch interessieren würde, ist, an welcher Phase im Lebenszyklus des E-Commercers setzt ihr an? Ist das quasi auf dem Schritt zum Scale-up, wenn ich von einem Warehouse weiter expandieren muss zu mehreren, oder wenn ich sage, okay, ich bin jetzt gesettelt, jetzt geht es darum, Operational Excellence voranzutreiben, ich will meine Kosten reduzieren, Aufwände, Prozesse verbessern und so weiter.
Genau, also unsere Lösung kommt eigentlich dann zum Tragen, wenn eine E-Commerce-Brand ein gewisses Volumen erreicht hat, also ein gewisses Versandvolumen. Ich bin persönlich, sage ich jetzt ganz klar nicht im Namen meiner Firma sprechen, aber meine persönliche Meinung, ich glaube, das sehen wir uns auch eigentlich alle ähnlich, ist, dass wenn man anfängt mit einem E-Commerce-Business, dass es am Anfang, je nachdem, vielleicht sogar Sinn macht, das Ganze in-house abzubilden, weil du einfach noch nicht so viele Anforderungen hast, du hast noch nicht so viel Komplexität. Aber was viele Brands halt haben, je älter sie werden, desto mehr Wachstum sie Gott sei Dank dann haben, desto komplexer wird es, desto höhere Ansprüche haben dann auch die Kunden, desto schwieriger wird es zu handeln. Und dann sehen wir zwei Probleme. Also bei einem Merchant, der davor Inhouse-Fulfillment gemacht hat, der sagt halt, okay, scheiße, ich kann das gar nicht mehr handeln, ich muss Leute einstellen. Und dann bist du aber dann halt auch drin. Dann reicht es auch nicht mehr, aus der Garage zu versenden oder aus einem kleinen Warehouse. Irgendwann musst du dann wirklich diese Make-or-Buy-Entscheidung treffen. Baue ich das jetzt in-house auf, wie Purelight zum Beispiel? Die machen das auch sehr erfolgreich. Und die haben gesagt, okay, wir haben jetzt Balls und wir investieren da richtig, mieten eine riesige Lagerhalle an und stellen Mitarbeiter ein und entwickeln die weiter. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Und haben dann auch das Know-how wirklich, um das gut umzusetzen. Das ist aber, würde ich sagen, eher der Ausnahmefall. Es ist natürlich ein wahnsinnig hohes Commitment zu sagen, ich mache mein Fulfillment selber, weil alleine die Miete von der Lagerfläche, die ganze Angestelltenplanung etc., die ganzen Tools, die du nutzen musst, musst ja ein Warehouse-Management-Tool und die ganzen Integrationen eigentlich selber bauen, wenn dein BMS das noch nicht mitbringt. Also da hängt halt so ein riesiger Rattenschwanz dran. Das heißt, oft kommen Merchants zu uns, wenn sie sagen, okay, sie können es jetzt in-house nicht mehr abbilden. Oder anderer Fall ist, Merchant war bei einem klassischen 3PLer, die auch super gute Arbeit machen, keine Ahnung, hier bei Mannheim oder I don't know, irgendwo diesen Fulfiller nutzen, der aber, ich sage jetzt mal, so ein Wald- und Wiesen-Fulfiller ist, das ist jetzt auch nicht despektierlich gemeint, aber ich meine eher im Sinne von, das ist halt ein gut geführtes mittelständisches Unternehmen, die haben dann ein, maximal zwei, drei Warehouses in Deutschland, sind aber technologisch ein bisschen abgehängt. Das heißt, jedes Mal, wenn du sagst, du hast einen neuen Marketplace oder du willst Shopsystem wechseln, hast du dann eine riesige Mammutaufgabe, das technisch irgendwie abzubilden, Integration super teuer, dann weißt du nicht, viele haben eigen, selbstgebautes WMS oder eins, was halt super veraltet ist, dann gucken, dass da auch die Interoperabilität, tolles Wort,
sehr gutes Wort, ja.
Gewährleistet ist. Also oft stoßen einfach so klassische 3PLer irgendwann kapazitätswise und auch technisch an ihre Grenzen und dann sagen diese E-Commerce-Brands, okay, ich brauche irgendwie eine Lösung, die mit mir zusammen wachsen kann, im Idealfall. Da setzen wir an.
Perfekt, das beantwortet, glaube ich, meine Frage schon. Das heißt, die Leute oder die Firmen, die auf euch zukommen, die haben die Entscheidung schon getroffen, statt Make möchte ich jetzt beimachen und komme dann zu euch. Also ihr macht nicht noch einen Beratungsteil vorne dran, Kosten gegenüberstellen, Business Cases also rechnen, sondern...
Können wir auch gerne machen, ist aber eher die Ausnahme meistens von der Maturity, sehe ich jetzt, der Brands, mit denen wir zu tun haben. Die haben sich meistens, die haben dann auch einen eigenen Head of Ops oder einen VP Ops, also die haben auch ein wirklich dediziertes Operations-Team. Die kommen meistens schon gut informiert zu uns, aber selbstverständlich, wenn wir jetzt einen haben, der noch ein bisschen mit der Entscheidung hadert, gehen wir jetzt voll auf In-House oder gehen wir zu einem anderen Anbieter, dann setzen wir uns natürlich hin und sagen so, ja gut, dann lass es uns doch mal angucken, ehrlich und transparent. Und manchmal geben wir auch den Tipp und sagen so, ja, Everstock scheint jetzt nicht die Lösung für dich zu sein. Ich glaube, du wirst glücklicher mit einem Inhouse-Fulfillment oder es reicht für die nächsten 4 Jahre auf jeden Fall, wenn du eben den klassischen 3PLer nimmst. Weil wir haben dann auch nichts davon, wenn wir einen Kunden haben und der nutzt dann irgendwie so gefühlt 50% unserer Power von unserem Produkt jetzt nicht, weil er es einfach nicht braucht.
Ja, cool. Was würdest du sagen, ist so das Mindestvolumen, also was man umsetzen müsste, damit das Sinn macht?
Also so untere Grenze sind so, würde ich schon sagen, 5.000 Sendungen im Monat, gerne mehr und vor allem auch einen großen D2C-Teil, also am liebsten halt welche, die 75% D2C machen, jeder, der irgendwie voll auf B2B setzt, bei dem reicht es meistens, wenn er eben den klassischen, traditionellen 3PLer nimmt, weil der packt dann halt einfach ein paar Paletten und schickt die halt dann an deinen Retailer. So, dafür brauchst du jetzt keine sophisticated Fulfillment-Plattform, aber wenn du viel über einen eigenen Online-Shop umsetzt oder FBM machst und kein FBA, dann kommt unsere Lösung auf jeden Fall zu gutem Nutzen.
Ja, sehr cool. Von mir, also ich schaue ja mal aus der Loyalty-Brille auf das Ganze, was wir in letzter Zeit oft gemerkt haben, ist, dass ganz viel Potenzial im After-Service oder After-Sales-Service liegen gelassen wird. Geht ihr da auch schon in die Richtung, dass ihr sagen könnt, hey, mein Paket kommt jetzt zu spät an und über eure Schnittstelle läuft es dann direkt rein und ich kann dem über Klaviyo eine E-Mail raushauen, hey, sorry, dein Paket ist verspätet, aber hier sind 10% für die nächste Bestellung?
Genau, also wir haben sowohl Track and Trace als Product-Feature, das heißt, jeder Kunde kann oder jeder Merchant erstmal kann tracken, wo sind Pakete und dann, wenn gewünscht, kann das auch integrieren. Zum Beispiel, wir haben auch eine Klaviyo-Integration und dann Automatisierungen einrichten und dem Kunden sagen, dass jetzt wurde das Paket gepackt, jetzt wurde es abgeholt, es wurde ins Zustellfahrzeug verladen. Also jeden Schritt von der Journey ist ja dann auch mit Klaviyo komplett customizable. Und was wir auch haben, wir haben sehr geiles Retourenportal, mit dem wir arbeiten und da kannst du dann zum Beispiel auch in der Returns Journey abbilden, okay, du gibst gerade was zurück, willst du nicht irgendwie 20% auf deinen nächsten Einkauf, sorry, dass dir das Produkt nicht gefallen hat. So in die Richtung, einfach alles, um den CLV ein bisschen zu erhöhen. Allgemein sehe ich das als so einen der Kernpunkte im Thema Loyalty, ist halt auch einfach Shipping Experience. Und da gibt es auch, habe ich jetzt nicht parat, habe ich jetzt nicht vorbereitet, aber ich lese sehr viel dazu und da gibt es wirklich Statistiken irgendwie so, ja, 85% würden nicht nochmal bei einem Online-Shop bestellen, wenn sie eine schlechte Shipping Experience hatten bei der ersten Bestellung. Und das ist halt schon krass, weil das ist halt dann so, okay, you got one shot und entweder läuft das halt dann oder nicht. Und ich bin ehrlich gesagt, jetzt aus Endverbrauchersicht, bin ich auch so. Wenn ich bei einem Shop bestelle, ich habe mal bei so einem UK-Golf-Shop bestellt, die haben das komplett verkackt, mir das zu schicken und eigentlich haben die immer richtig nice Angebote und Produkte. Ich habe da nie wieder bestellt, weil das war so ein Hassel irgendwie und dann war ich so, ah, nee.
Ja, total. Also ich finde, zum einen in der LinkedIn-Bubble und auch so in den Gesprächen mit den E-Commerce-Brands ist der Fokus immer auf vom Erstkontakt bis zur Conversion im Shop und dann wird nicht mehr so richtig drauf geschaut, aber was man irgendwie vergisst, ist, dass für den Endkunden passiert ja die meiste Emotion zwischen, ich habe auf Bezahlen gedrückt und ich mache das Paket auf. Und wenn ich mich dazwischen nicht irgendwie mit denen in Kommunikation trete oder auch danach, wenn er eben nicht zufrieden ist, wie du sagst, ihn da liegen lasse, hat es halt einen riesen Impact auf die Wiederkaufrate. Und deswegen finde ich das cool, dass ihr da auch schon mit reingeht.
Ist auch ein Argument, genau, zum Beispiel für Multi-Warehousing. Also wenn wir jetzt eine Brand haben, zum Beispiel Recent Case, Kosmetik-Brand aus Schweden, und dann ist für uns schon ein riesiger Sales-Hebel zu sagen, hey, wir haben eine Testbestellung gemacht, das machen wir öfter, so wenn wir irgendwie Outreach machen, einfach um zu gucken, wenn ich eine Retour angebe, wo geht die hin, von welchem Konkurrenten wurde das verschickt, so ungefähr. Und dann haben wir halt schon den riesigen Hebel, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt 3-4 Tage auf das Paket gewartet, was jetzt an sich nicht so viel ist, aber der Konsument in Deutschland, der bei einem für ihn scheinbar deutschen Online-Shop bestellt, erwartet halt one bis 2-Day Delivery. Und das ist halt schon, da sagen wir halt so, ja, gut, wir können halt die Lieferzeit irgendwie halbieren und Deutschland ist euer stärkster Markt, so kommt zu uns, komm in die Gruppe.
Ja, stark. Nee, es ist genauso, ich finde auch, also ich habe das bei mir letztens bemerkt, weil ich was wo anders als bei Amazon bestellt habe. Und dann hat es irgendwie 4 Tage gedauert. Und dann habe ich gemerkt, wie es mich irgendwie innerlich gestört hat. Und dann ist mir aufgefallen, als Kind, wenn ich was bei eBay bestellt habe oder so, dann war es immer, hat man eine Woche gewartet, am Montag bestellt, jeden Tag nach Hause gelaufen, nach der Schule, ist mein Paket schon da. Und jetzt erwartet man einfach, dass es am nächsten Tag oder 2 Tage später spätestens dann da ist. Was würdest du sagen, sind denn so die Hauptherausforderungen, die euch dieses Jahr begegnen oder die sich vielleicht auch ändern jetzt im Laufe der Zeit durch das Konsumentenverhalten?
Ja, also wir haben natürlich ein Geschäftsmodell, was sehr vom Konsumklima abhängig ist. Wir verdienen quasi mit jeder Bestellung, dementsprechend, wenn Bestellungen zurückgehen würden, dann bei unseren Kunden, dann würde unser Wachstum auch darunter leiden. Und ich glaube, es ist jetzt keine große Neuigkeit, dass 2024 jetzt immer noch nicht wieder das Boomjahr für den E-Commerce wird, voraussichtlich, und das Konsumentenverhalten ja immer noch sehr bedacht ist, sage ich jetzt mal, schon besser als letztes Jahr. Aber natürlich ist das Wachstum einfach verlangsamt. Wir sehen es nicht direkt, weil die Marken, mit denen wir zusammenarbeiten, performen Gott sei Dank sehr, sehr gut. Es sind auch in den Socials, ich kann ein paar Namen nennen, das sind Y-Food, Yepoda, Manico, also das sind, ich glaube, jeder, der diesen Podcast hier hört und mal Instagram aufgemacht hat, hat da bestimmt schon mal eine Ad gesehen. Das heißt, die sind schon in Investitionslaune, auch in Ads und ihre Brand voranzutreiben. Und wir supporten natürlich alles, was die Brands vorantreibt, weil wir davon auch wieder profitieren. Aber allgemein aus Branchensicht gesprochen ist natürlich die Fulfillment-Branche sehr volatil und sehr abhängig direkt davon, wie sich der Markt entwickelt. Sonst gibt es ein paar neue Opportunities. Links und rechts sprießen irgendwelche Marktplätze aus dem Boden, hatten wir vorab mal kurz gesprochen. Darin sehen wir auch in erster Linie immer Chancen. Also auch wenn ein Kunde jetzt FBA macht oder FBK, Fulfillment bei Kaufland, was er jetzt kommt, ist für uns jetzt prinzipiell auch nichts Schlechtes, weil wir machen halt auch Pre-FBA zum Beispiel und weil die Lagerkosten meistens bei den Marktplatzanbietern, die auch Fulfillment anbieten, sind die Lagerkosten meistens so hoch, dass die Kunden dann regelmäßig injizieren, also injecten, das ist irgendwie aus dem Englischen, ist hier ein bisschen eingedeutscht. Das heißt, dass einfach in regelmäßigen Abständen vom Warehouse dann Karton oder palettenweise nachgeliefert wird an Amazon oder Kaufland und die die weitere Distribution dann übernehmen. Aber so rein das für uns, jeder weitere Sales-Channel bedeutet, also für Merchants bedeutet für uns erstmal, okay, nice, das ist für die mehr Opportunity zu verkaufen und ihre Markenbekanntheit zu steigern. Dementsprechend sehen wir diese Entwicklung zum Beispiel recht, recht positiv, ja.
Okay. Du hast ja auch deinen eigenen Podcast, WeCommerce. Was sind denn so dein Outlook für die E-Commerce-Bubble in 2024? Also wir hatten den Trend mit den Marketplaces und FBK, finde ich sehr gut. Was siehst du denn sonst noch so an Entwicklungen?
Also ich kann ja mal ein bisschen sagen, was wir so als Predictions für dieses Jahr aufgestellt hatten. Ich beschäftige mich aus persönlichem Interesse, aber auch Marktinteresse sehr stark mit dem Thema Social Commerce, viel in Richtung TikTok, TikTok-Shops. Und ich glaube, da wird noch einiges kommen dieses Jahr. Wenn man sich anguckt, wie die Nutzerzahlen da steigen in USA und auch UK und die Akzeptanz, denke ich, dass das früher oder später jetzt eben auch nach Deutschland kommen wird. Ich
bin mir sogar Hast du da Insights, wann ungefähr? Ich hatte letztens recherchiert, aber ich habe nichts gefunden.
Ja, es gibt keine genauen Insights, aber ich beobachte immer so ein bisschen, wie die Stellenausschreibungen sind von TikTok. Und also eine Sache ist, dass sie wohl zumindest in Holland mal im Thema Fulfillment ein bisschen heiern. Und Fulfillment, also TikTok hat ja auch ein eigenes Fulfillment-Programm. Fulfillment bei TikTok. Ich weiß nicht, irgendwann haben sie sich alle gedacht, okay, wie nennt das Amazon? Fulfillment bei Amazon? Und dann so, ah, okay, wir machen auch einfach Fulfillment bei und dann unseren Markennamen. Das heißt, es sind so erste Indizien, dass das vielleicht auch dann nach Deutschland kommt. Es ist halt eine Gerüchteküche, man weiß es nicht. TikTok ist sehr bekannt dafür, dass die sehr intransparent in ihrer Kommunikation sind. Aber es würde mich jetzt fast wundern, wenn sie Deutschland als so einen riesigen Markt liegen lassen. Ich hatte da auch eine ganz interessante Unterhaltung mit Jochen Kriesch, von einer der Mitgründer von der K5. Der kommt ab und zu auch in unserem Podcast und plaudert mit uns über Trends. Und der meinte am Anfang so, oh, ja, er glaubt irgendwie nicht dran, weil es gab ja auch schon mal Instagram-Shopping und irgendwie Facebook-Marketplace und was nicht alles gab in diese Richtung. Ich sehe TikTok-Shops aber schon ein bisschen anders, weil ich schon das Gefühl habe, dass das Nutzerverhalten auf TikTok viel immersiver ist als auf anderen Plattformen. Und es ist auch sehr konsumgetrieben. Also ob das jetzt ein Influencer ist, der mir ein Schminkvideo zeigt und ich gehe dann auf seine Bio und da ist ein Shop verlinkt und dann kann ich das darüber bestellen oder ob ich es direkt aus der App shoppen kann, ist für mich jetzt erstmal sekundär. Und es gibt schon einen riesigen Trend, den TikTok Made Me Buy It Trend. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das auch gut funktioniert. Das wäre so die erste Prediction, die ich hätte, dass so Social Commerce, vor allem TikTok-Shops, stärker vertreten sein wird hier im kommenden Jahr.
Sehe ich auch genauso. Ich denke auch, dass das nicht mehr allzu lange dauern wird. Also ich würde jetzt deinem Kollegen da tatsächlich widersprechen, weil sich, wie du gesagt hast, auf der Konsumentenseite viel geändert hat. Also als das Ganze auf Instagram war, haben die Marken ja noch hauptsächlich große, berühmte Influencer ausgestattet mit Produkten und es hat sich jetzt komplett gedreht. Man kauft ja jetzt eher von Micro-Influencern und die Gen Z, mit der wir uns auch halt viel beschäftigt haben, die nutzt ja TikTok auch zum Googlen quasi. Also was ist das beste Schneidebrett? Und dann gibt es 10 Videos mit Schneidebrettern und die holen sich ihren Trust nicht mehr aus den Reviews, die man halt über Google findet, sondern die auf TikTok ablaufen. Und in den USA läuft der ja, wie du sagst, sehr immersiv, sehr gut bedienbar. Also ich sehe das Potenzial extrem groß.
Ja, ich habe mir damals der absolute Mädchentraum, wollte ich mir einen Dyson Airwrap kaufen und ist aber super teuer, kostet irgendwie 600 Euro. Und dann denke ich mir, okay, glaube ich jetzt ich folge der nicht, aber sagen wir mal Kathi Hummels, wo ich weiß, okay, die kriegt halt von Dyson irgendwie 100.000 Euro dafür, dass sie irgendwie zwei Posts und eine Story macht. So, das ist halt für mich irgendwie nicht authentisch. Oder gehe ich halt auf TikTok und sehe halt Frauen in meinem Alter mit meiner Haarstruktur, die auch so meinen Vibe haben, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, die halt dann wirklich ehrlich und transparent also ihre Product Reviews machen. Also ich weiß nicht, wie das dann langfristig ist, ob die dann auch wieder Glaubwürdigkeit verlieren mit der Zeit, wenn die auch irgendwie Affiliate-Gebühren bekommen für irgendwas, I don't know, whatever. Aber so oder so, finde ich, ist das eine geile Demokratisierung von diesem Influencer-Dasein und löst zumindest in mir mehr Drang aus, irgendwas zu kaufen.
Okay, Social Commerce, was hältst du persönlich von Spatial Commerce?
Was ist also Spatial das Ganze
Commerce? Spatial Commerce ist das Ganze in virtuell übertragen. Also nicht mehr auf Social Media, sondern beispielsweise, wenn du jetzt in Metaverse direkt drin bist oder gegebenenfalls auch mit Augmented Reality. Also dass ich die Sachen aus dem Shop rausholen kann im Prinzip und dann bei mir zu Hause beispielsweise die Couch hinstellen kann. Gibt schon lange diese Versuche, aber das ist jetzt halt auf einem ganz anderen Level möglich. Also kannst deine komplette Wohnung neu gestalten. Ein Beispiel.
Da muss ich sagen, es ist ein Bereich, in dem ich mich wirklich gar nicht auskenne. Ich war ein bisschen neidisch auf meinen Freund. Letztens arbeitet bei so einer digitalen Unternehmensberatung und die haben diese Apple Vision Pro haben sie direkt angeschafft, weil du musst ja die Kunden dann auch diesbezüglich beraten können. Und er meinte, das war so geil und er meinte, das ist überhaupt nicht vergleichbar mit anderen VR-Brillen und das ist so intuitiv und so, wie du es halt von Apple kennst. Ich kann mir das persönlich sau wenig vorstellen. Allgemein Thema Augmented Reality auf jeden Fall super big. Also wenn das immer besser und besser funktioniert mit der Zeit, dann ja, glaube ich, wird das einfach ganz normal in der Usage so von jedem Endkunden und wäre natürlich auch wünschenswert, weil, können wir wieder Brücke zum Fulfillment schlagen, je besser der Kunde vorab weiß, was er sich da kauft, desto geringer die Retourenquoten und das ist natürlich jetzt aus Fulfillment-Anbieter-Sicht vielleicht nicht so gut, weil dafür chargen wir natürlich auch, aber jetzt mal rein privat gesprochen, ich bin für jede Maßnahme, die Retourenquoten irgendwie senkt, einfach weil es ja, wie du weißt, einer der größten Kritikpunkte am E-Commerce ist die hohen Retourenraten.
Ja, also da musst du deinen Freund auf jeden Fall fragen, dass du die mal probieren darfst. Weil ich hatte die Möglichkeit auch letzte Woche. Ja. Es ist wirklich so. Also ich mache relativ viel mit dem Thema generell und deswegen hatte ich auch das Meta-Pendant dazu. Und da ist es halt so, du weißt, dass du auf dem Bildschirm schaust, aber mit der Apple Vision Pro, obwohl du auch nur auf dem Bildschirm schaust, denkst du und hast das Gefühl, du guckst durch Glas durch. Krass. Und bedienst es mit deinen Fingern. Und das war mein Wow-Effekt. Ohne dass ich überhaupt wusste, wie man die bedient, habe ich es einfach gemacht.
Ja,
und das ist dieser Apple-Effekt. Genau, Classic Apple, du machst es einfach. Ja. Und das war nochmal so ein Moment, wo ich dachte, okay, da ist schon was dran. Das Ding als solches ist immer noch zu schwer. Also ich glaube, länger als 2 Stunden macht das keinen Spaß. Aber wenn man sich anschaut, wie schnell sich das iPhone entwickelt hat, sehe ich da immer noch einen Riesenpunkt drin.
Irgendwann wird es wie eine Ray-Ban, die man einfach so aufsetzt und let's go.
Ja, Ray-Ban hat schon eine Kooperation gemacht mit Meta in dem Bereich.
Stimmt, das habe ich sogar gelesen.
Da kann man zwar jetzt nicht irgendwie augmented was sehen, aber man kann halt, wenn man jetzt Social Influencer wäre, könntest du halt hands-free
Selfies
deinen
machen.
Alltag aufnehmen.
Ah.
Ja. Sieht tatsächlich ganz witzig aus, wenn sich jemand im Spiegel damit filmt.
Genau,
und du
genau.
Das rechnest damit, dass er irgendwie. Genau, wo ist das Handy?
Ja, da gab es ein paar virale Videos auf TikTok. In dem Zusammenhang habe ich das mitbekommen. Ja. Dinge, die die Welt unbedingt braucht.
Ja, genau. Okay, zum Abschluss vielleicht noch 3 schnelle Fragen. Die erste davon wäre für mich persönlich auch spannend. Welchen Trend im E-Commerce findest du denn überbewertet und warum?
Überbewertet? Das ist eine sehr gute Frage. Temu.
Ja, tatsächlich also, genau dieselbe Antwort wie der letzte Gast.
Ich sag dir auch warum. Also Max ist mein Co-Host in einem Podcast, beschäftigen uns sehr, sehr viel mit Shein und Temu und das schon seit sehr, sehr langer Zeit. Die sind zahlentechnisch, sind die sau stark und man liest ja auch immer wieder, dass die Adoption so wahnsinnig groß ist. Wir glauben aber, das spielt wieder aufs Thema Predictions ein, also es wird ein paar Changes geben und ich denke auch schon dieses Jahr. Zum einen wird die Regulatorik viel, viel härter durchgreifen, die Zollfreigrenzen, weiß ich nicht, ob die an sich angepasst werden, aber auf jeden Fall die Frequenz, wie diese Pakete auch kontrolliert werden, weil gerade ist der, habe ich letztens ein schönes Zitat gelesen, der deutsche Zoll wie ein Tante-Emma-Laden, weil der Zoll es einfach nicht hinbekommt, aufgrund der schieren Menge an Paketen von Shein und Temu, ich nehme die jetzt mal zusammen, wir sagen immer Shemu zusammen, der Zoll kriegt es halt einfach nicht hin, das ordnungsgemäß zu prüfen. Das heißt, Temu und Shein, aber ich rede jetzt mal über Temu, schwemmt einfach so viele Tonnen, teilweise auch gefährliche Produkte auf unsere heimischen Märkte. Wir haben einen Selbstversuch auch gemacht in der Folge, kann ich dir gerne mal schicken. Da hatten irgendwie 50% der Produkte kein CE-Siegel, waren nicht ins Register für Elektrogeräte eingetragen. Also denen fehlen einfach schlichtweg jegliche Tests und Sicherheitsvorkehrungen. Und zusätzlich gibt es ja Vorwürfe, also jetzt spezifisch bei Shein, bei Temu weiß ich es nicht, zu Zwangsarbeit, also dass sie irgendwie Uigurenlager missbrauchen, um dort Dinge herstellen zu lassen und. Das heißt, man redet gerne viel über die, aber im Hintergrund sind es, also zumindest Temu in meinen Augen und Shein, schon auch fragwürdige Unternehmen. Und ich denke nicht, dass sich unsere Regierung das noch so lange einfach so mit anschaut, wie die unsere Märkte überschwemmen und teilweise unfaire Geschäftspraktiken dann umsetzen. Deswegen dieser Hype, der gerade herrscht, wird meines Erachtens nicht anhalten, weil sobald die sich wirklich auch an lokale Regeln und Bestimmungen halten müssen, und sobald sie diesen Factory-to-Consumer-Frachtansatz, den sie gerade haben, also die haben keine Fulfillment-Center hier, wo irgendwie gesammelt Bestellungen ankommen und dann wird es nochmal distribuiert an die Endkunden, sondern die schicken ja Endkundenpakete direkt von China an den Endkunden, haben enorm günstige Frachtraten, einfach nur durch das Volumen. Sobald es da in irgendeiner Form irgendwelche Regulatoren gibt, was das Ganze teurer macht für die, sehe ich das Geschäftsmodell gefährdet, weil Temu ist ja noch nicht profitabel. Die verlieren ja gerade auf jede Bestellung, ich weiß nicht, was die letzte Zahl war, $35 oder so. Sind halt, sind crazy gebackt finanziell, aber es ist kein profitables Geschäftsmodell. Deswegen muss man jetzt gucken, wie krass wird sich diese Penetranz, die sie jetzt an den Tag gelegt haben, durch Werbung und Newsletter und Influencer und schlag mich durch, mein Temu war ja überall, wie sehr wird es sticken, zu der Thema Customer Loyalty? Oder sagen die Leute, wenn sie da ein, zwei Mal bestellt haben, irgendwie, weiß nicht, 50% davon war Trash, hat zwar nur 5 Euro gekostet, aber 5 Euro sind halt auch 5 Euro. Deswegen, dass die sich so eine richtige Marke aufbauen, der man auch vertraut, wie jetzt Amazon, halte ich für fraglich. Gibt auch ganz viele andere Stimmen, aber das ist meine persönliche Meinung. Ich finde, der Hype ist ein bisschen überbewertet.
Ja, sehe ich ganz genauso. Ich denke erstens, dass das Thema Regulatorik, wie du sagst, sehr bald aufschlagen wird. Es gibt ja jetzt schon wieder die ersten Fälle, wo Leute dann dieses Zeug, was sie da kaufen, in der Hand explodiert, weil es eben nicht sicher ist, weil es nicht reguliert ist. Ich sehe auch, dass das Geschäftsmodell als solches finde ich eigentlich cool. Direct to Factory macht für mich Sinn bei manchen Sachen. Ich sehe aber vor allem in Deutschland, wo jetzt das durchschnittliche Gehalt oder der Lebensstandard noch relativ hoch ist, kein Bedarf an diesen Trash-Produkten als solches. Also ich glaube,
das würde ich nicht unterschätzen.
Echt? Ja. Also meine Prediction wäre, die Leute kaufen 2-3 Mal, merken, okay, das taugt alles nichts, es geht echt schnell kaputt und bleiben dann erstmal bei anderen Anbietern. Ich denke, dass es halt in anderen Regionen der Welt, wo vielleicht der Wohlstand nicht so hoch ist, gegebenenfalls mehr Traktion erzeugen könnte. Aber ich glaube einfach auch nicht an das Produktportfolio. Oder wäre gespannt, ob sie es ändern, wenn sie wirklich hierher kommen.
Ich hatte erst die gleiche Meinung wie du, weil man geht ja auch immer sehr gern von seiner Bubble aus. Aber man darf immer nicht vergessen, wie viele Leute so crazy preisgetrieben sind. Und das ist sowohl bei Temu als auch bei Shein. Das ist einfach dieser Ansatz, einfach Quantität über Qualität. Also die Leute, ich habe bei Shein bestellt, Max hat damals in unserer Selbstversuch-Folge bei Temu bestellt, die Leute haben lieber einmal im Monat gefühlt einen halben Kleiderschrank nochmal aussortiert und nochmal neue Klamotten nach und tragen die Sachen nur viermal, weil sie dann einfach in den Arsch gehen oder generell eine schlechte Qualität haben, als zu sagen, okay, ich investiere jetzt einmal 100 Euro in ein Kleid. Und ich hatte das bei Shein nämlich auch am Anfang, beziehungsweise kannte Shein noch, da hieß Shein, Sheinsight. Das ist eigentlich früher ganz viel Facebook. Als ich noch Facebook genutzt habe, da gab es Shein schon, bloß unter einem anderen Namen. Und die Kunden sind doch sehr loyal, also zumindest im Falle Shein. Auch okay, wenn, weil du denkst ja halt so, okay, ich habe mir ein komplettes Outfit, glaube ich, für 80 Euro gekauft. Wirklich mit Accessoires, mit allem Schuhen, mit allem drum und dran. 80 Euro. Und dann denke ich mir, gut, das Oberteil ist halt irgendwie ein bisschen Trash und die Hose sitzt nicht richtig. Aber der Rest so, okay, stinkt halt hart nach Plastik und ich würde es nie anziehen. Ich habe es auch retourniert. Aber für die meisten Leute reicht das schon. Die sagen so, ja, sieht gut aus für ein paar Fotos. Kann okay. Ich eine Haul machen auf TikTok, whatever. Deswegen würde ich das nicht unterschätzen. Ja, aber okay. Ich bin gespannt. Du bist ja. Der Loyalty-Experte, nicht ich.
Ja, das ist das Einzige, wo ich Temu, Shein habe ich noch nicht getestet, Temu schon, zumindest einen Großteil positiv zusprechen muss, ist, die legen halt super viel Wert auf Gamification. Also ich meine, du machst die App auf und wenn ich jetzt mir die Zielgruppe anschaue, das Erste, was ich sehe, ist ein Glücksrad, wo ich pro angeblich 200 Euro gewinnen kann. So, dann drehe ich dreimal dran und dann kommt noch der Timer, dass ich jetzt bestellen muss, weil sonst verfällt es. Und so treiben die psychologisch die Leute natürlich schon ganz gut dahin. Aber
ich habe hier gerade, es gibt, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, der Johannes Altmann, der hat da so eine ganz geile, so eine Panel-Studie gemacht, also nur so mit 10 Teilnehmern, so Querschnitt von Deutschland. Die sagen tatsächlich, dass sie das nervig finden, dieses Gamification. Aber die jüngeren Leute, also ich muss mal kurz gucken, die sind alle so um die 30. Ich denke mal, so jüngere Leute, die irgendwie 16, 17, 18 sind und schon über Klarna sich irgendeine Scheiße im Internet bestellen, bei denen zieht es wahrscheinlich auf jeden Fall sehr gut.
Das ist es. Also, ich die gerne mal genau schicken, das ist ein cooler Report. Sehr gerne, sehr gerne. Das ist das Erste, wo ich jetzt lernen musste, nicht mehr in meiner Bubble zu denken. Weil ich bin nicht mehr repräsentabel für das, was die junge Zielgruppe braucht.
Ja, ich fühle deinen Schmerz. Das ist bei mir auch so. Das
ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr Inside, aber ich war vorhin mit Marc beim Rewe einkaufen. Dann war eine junge Gruppe an Leuten vor mir, die haben sich über neue Drops unterhalten. Und ich wollte halt so wissen, okay, was passiert das? Was passiert da jetzt gerade? Kannte keine einzige von den Marken. Und dann haben sie mich gefragt, ob möchten Sie sich da hinsetzen?
Nein, du wurdest gesiezt.
Okay, ciao.
Das ist der Todesstoß.
Genau.
Ja, ich versuche immer ein bisschen, ich zähle mich auch selber zu Gen Z, obwohl das, glaube ich, gar nicht stimmt. Aber ich denke mir immer, ich hänge viel auf TikTok und viel auf YouTube. Ich bin noch nicht bereit, das aufzugeben. Und deswegen kaufe ich mir auch, wenn Gönnergy neue Sorte rauskommt, die kaufe ich mir auch. Ich muss wissen, worüber die jungen Leute reden.
Sehr gut, perfekt. Was habe ich noch? Ah ja, das ist für alle Zuhörer auch noch interessant. Welche Events kannst du dieses Jahr noch empfehlen? Du bist ja sehr viel unterwegs.
Also nächste Woche, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, aber 19. und 20. März. Okay, der 19. ist, glaube ich, der Dienstag. Okay, falls ihr den in der Früh hört, dann geht jetzt zu Commercetech in München, 19. und 20. März. Da sind wir vertreten, ist das erste Mal von der B&V und der Internet World, so wie der Name schon sagt, Commerce und Tech kommt da zusammen. Gibt super spannende Beiträge, auch cooles Publikum, ein bisschen, ich sag mal, fortgeschrittener, also von den Stages. Dann gehe ich auf die FIBO Ende April, finde ich auch immer geil. Was gibt es neu im cool. Sports und Nutrition Markt? Ja. OMR, darf man natürlich auch nicht verpassen. K5, New Commerce Summit, auf jeden Fall. Die Newcom, sie heißt nicht mehr New Commerce, sie heißt Newcom. Veranstaltet von Tobias Tins, einem lieben Freund von mir, von Marwave. Und da muss man auf jeden Fall hingehen. Wer da nicht ist, dem kann man auch nicht mehr helfen. Und sonst natürlich, wie jedes Jahr, die Wiesen in München. Wer diesen Podcast hört und Bock hat, zur Wiesen zum Oktoberfest vorbeizukommen, auf Nummers, gerne bei Flo oder mir melden.
Perfekt. Und die letzte Frage, in welcher Person muss man aus deiner Sicht unbedingt auf Social Media folgen?
Oh, darf ich nur eine sagen?
Eine und nicht du selbst.
Ah, verdammt. Nein, Schatz.
Okay, du kannst auch mehrere sagen. Also, wenn es jetzt.
Also, wem ich sehr gerne folge für alle Sachen rund um E-Commerce, Alexander Graf. Kann ich sehr empfehlen. Und dann, also der erste, der mir eigentlich sonst eingefallen wäre, wäre Jochen Kriesch, wie gesagt. Der ist aber gar nicht so social aktiv, aber der hat einen der größten E-Commerce-Newsletter und E-Commerce-Seiten und einen Podcast, Exciting Commerce heißt es. Und der ist da nicht so aktiv, aber dem würde ich auf jeden Fall folgen. Der bereitet Daten unfassbar geil auf. Der ist schon ein bisschen älter als wir, immer noch sehr jung, Jochen, falls du das hörst. Aber der kann Sachen immer geil einordnen, weil der halt schon irgendwie 3 Dekaden E-Commerce-Experience hat oder 2. Das wären so meine 2 Go-Tos und ja, sonst die Dörte Kashtailis. Die macht aber auch viel nerdig im Bereich ERP und Logistik. Da bin ich natürlich ein Sucker dafür, ja, okay. Aber auch allgemein viel, viel geile Handelsnews. Ja, die 3 auf jeden Fall.
Sehr gut. Ich denke, da war doch einiges dabei. Deswegen herzlichen Dank, dass du da warst. Ich freue mich auf das nächste. Du musst mir danach noch mal kurz sagen, was für After-Events es
die sind wichtiger.
Genau. In klar, München gibt nächste Woche und genau.
Cool, dann vielen Dank für die Einladung. Es war mir ein Fest, es war ein sehr angenehmer Podcast. Du bist ein sehr guter Moderator und ich freue mich schon, wenn die Folge rauskommt.